Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Und damit herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Schau an, schau an. Ein deutscher Film in Cannes und auch noch im Wettbewerb. Man reibt sich die Augen. Heute war Premiere und wir haben ihn uns angeschaut. Dann gehen wir ins gute alte Kino, wo ja auch einige Filme aus Cannes immer wieder landen. Und da schauen wir uns den neuen Film von Steven Soderbergh an. Dann gehen wir nach Ungarn, wo es die Orbán-Regierung auf regierungsunabhängige Organisationen abgesehen hat, was auch Folgen für das Kulturleben haben dürfte. Dann fragen wir, wie es der deutschen Videospielbranche geht, der Gamesbranche, die sich gerade in Berlin trifft und ja, große Hoffnungen setzt auf die neue schwarz-rote Regierung. Und ganz am Ende schlagen sich hier noch zwei sehr prominente Schriftsteller. Also ich meine, sie kloppen sich richtig und kein Wunder, dass dabei nicht nur ihre Freundschaft leidet. Das wichtigste Filmfestival der Welt, sorry Berlin, sorry Venedig, ist natürlich Cannes, immer noch der Maßstab. Und wer dort auch noch im wichtigsten Programm läuft, nämlich im Wettbewerb, der hat es echt geschafft. Wir Deutschen mussten 8 Jahre warten, bis wieder ein Film aus unserem Land dabei ist. Die erste deutsche Premiere im Wettbewerb heute Abend, also seit vielen, vielen Jahren. Und es ist ein Film von Mascha Schelinski, In die Sonne schauen. Das ist ein Film mit einem fast reinen Frauenteam und einer noch eher unbekannten Regisseurin. Und am Ende gab es Standing Ovations im Saal in Cannes und eine bewegte Regisseurin.
Merci. ja, danke für eure ganz für die Reise mit euch. 5 Jahre haben wir diesen Film gemacht und ihr seid das tollste Ensemble, was ich mir vorstellen kann. Und wir hatten das großartigste Team und es ist wunderbar, hier zu sein. Vielen Dank, liebes Publikum. Merci.
Mascha Schelinski, die deutsche Regisseurin mit dem Film In die Sonne schauen, jetzt also im Wettbewerb in Cannes. Patrick Wilinski aus unserer Filmredaktion dabei in Cannes die nächsten Tage. Und dieser Film, der galt ja im Vorfeld schon als so etwas wie ein Geheimtipp, kann man glaube ich so sagen, wurde viel drüber gesprochen. Hat er nun die großen Erwartungen erfüllt?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, aber vielleicht anders, als es viele erwartet haben. Ich kann ja schon mal vorwegnehmen, dass die Kritik hier vor Ort ein bisschen gespalten ist, vielleicht weil die Regisseurin Mascha Schelinski kein großes, lautes Festival-Statement abliefert, also auch kein Historienkino, das die deutsche Geschichte so mit fettem Pinsel nachzeichnet. Ihr Film ist etwas sehr Zartes, sehr Poetisches geworden. Man könnte sagen, er fließt durch 100 Jahre deutscher Geschichte und spielt nur an einem einzigen Ort, in einem alten Bauernhaus in der Altmark und im Zentrum stehen 4 Generationen von Frauen, angefangen von den 1910er Jahren bis ins Heute geht das Ganze und der Film ist dadurch eine Zeitreise, die um Erinnerungen kreist, Erinnerungen von Frauen. Deshalb erzählt jetzt der Film keine zusammenhängende Geschichte, sondern er besteht mehr so aus Vignetten, es geht um fehlende Mütter, es geht um Missbrauch, Lebensfreude, aber auch um den Tod, der sich so als Schicksal und Sehnsucht durch die Generation zieht. Also mir hat das wirklich gut gefallen, auch weil der Film sein Geheimnis nie verrät und vielleicht ist er am Ende zu hermetisch, aber es ist schon eine super Visitenkarte für diese Newcomerin.
100 Jahre deutscher Geschichte, dort fokussiert, konzentriert auf diesem Bauernhof. Wenn man sich den Trailer anschaut von diesem Film, der ist ja schon im Netz, dann hört man auch sehr unterschiedliche Sprachen.
Mutti weiß Sachen, an die sie sich eigentlich gar nicht erinnern dürfte, weil sie selbst nicht dabei war, als sie passiert sind.
Das ist auch sonderbar, dass ihn weiter wieder und Mutti nicht mehr da ist.
Also auch Dialekt ist dabei und eben Hochdeutsch, all dies in diesem Film. Wie bewegt sich dieser Film eigentlich durch diese lange Zeit, die er erzählt?
Ja, man muss sagen, dass das im Grunde eine reine assoziative Montage ist. Also er springt sehr frei durch diese ganzen Zeitebenen, ohne Warnung, ohne Ansage, ohne Anzeige. Das ist auch bewusst, glaube ich, immer wieder etwas verwirrend. Mal sind wir in den 1910er Jahren, dann in der Nazi-Zeit, plötzlich in der DDR. Es gibt aber so Halteseile und die Sprache, das ist ein Halteseil, denn in den 1910er Jahren, da wird noch Plattdeutsch gesprochen auf dem Hof. Und später erkennt man Uniformen aus dem Krieg. Also dieser Stil funktioniert erstaunlich gut, weil Schelinski eben jetzt kein historisches Kapitel der deutschen Geschichte erzählt, sondern mehr so Erinnerungsräume öffnet. Und sie macht dabei immer so ganz kleine, intime Beobachtungen. Einmal sagt ein Mädchen, sie sei süchtig nach dem Geruch von Kellerluft. Und der Sohn der Familie wird amputiert. Ein Bein wird ihm abgenommen, damit er nicht in den Krieg eingezogen wird. Dann heißt es war ein Arbeitsunfall. Und das reicht schon, um eine ganze Familiengeschichte zu erzählen. Und dadurch hat mich der Film übrigens ein bisschen an Volker Schlöndorffs Blechtrommel erinnert. Aber wo Schlöndorff die Groteske des Krieges so ins Opernhafte übersteigert hat, sammelt Schilinski flüchtige Bilder, Stimmen, Geister und bleibt sehr offen und unvollständig.
Das hört sich alles sehr atmosphärisch an und wir haben es auch ein bisschen gehört hier im Radio und im Podcast, dass das sehr dicht auch ist und sehr atmosphärisch klingt und auch der Sound dieser Stimmen. Was für Bilder findet die Regisseurin eigentlich in diesem Film?
Also ich würde sagen, das ist ein Film, der mehr gefühlt werden will, statt gesehen zu werden. Er hat was Sensorisches, was Haptisches. Er besteht aus viel Filmmaterial, aus Überbelichtung, aus tiefen, scharfen Verlagerungen. Das macht ihn zu so einem richtigen Erlebnis. Also sie fängt diese Welt so als sinnlichen Eindruck ein und die Kamera bleibt kleben an Körpern, an Blicken, an Geräuschen, feuchtes Heu auf der Haut, raschelnder Stoff, ein tiefer Atemzug, ein Wagen, ein Sprung ins Wasser. Und dann kommt immer wieder der Tod trotzdem ins Spiel, der in diese Frauenkörper quasi wandert. Und die Kamera, die schaut dabei nicht nur zu. Ich hatte das Gefühl, sie erinnert sich auch. Sie gleitet durch diese Bilder wie ein Geist. Und manchmal dachte ich mir, es ist gar nicht die Geschichte der Frauen, es ist die Geschichte dieses Bauernhofs. Der Bauernhof spricht zu uns, er erinnert sich. Und das hat mir wirklich großen Spaß gemacht, allein einen deutschen Film mal zu sehen, der Kino als Form begreift und damit auch mutig spielt und beeindruckend ist. Das macht schon viel Spaß.
Wie agieren da die Schauspielerinnen? Was haben sie gesehen?
Ja, es ist ja ein Film, der über das Ensemble funktioniert. Man hat ja eine ganze Reihe von großartiger Schauspielerinnen wie Lena Ujendowski oder Luise Heyer. Ich fand schon, dass Lena Ujendowskis Figur, sie spielt die Angelika, das ist vielleicht die komplexeste Figur des Films, ein Mädchen, das in der DDR in den 1980er Jahren lebt. Sie ist wütend, sie suchen, sie ist verletzlich und doch so präsent, dass man sich dieser Figur kaum entziehen kann. Aber am Ende muss man schon sagen, das Ensemble ist der Star. Es geht hier um das Kollektiv, um das Gemeinsame, weil eben der Raum von kollektiver weiblicher Erinnerung hier im Vordergrund steht. Und das fängt der Film wirklich allein über die Kraft des Ensembles ein. Und das trägt den Film von der ersten bis zur letzten Minute. Und der Film ist sehr lang mit 2,5 Stunden. Aber das ist schon ein sehr wundersamer Film aus Deutschland, der hier wirklich zu Recht auch im Wettbewerb gezeigt wird.
Weil Sie sagen Wettbewerb, wir stehen ja ganz am Anfang von Cannes. Da ist ja noch einiges in den nächsten Tagen. Sie werden das begleiten mit dem Team. Was da alles zu erleben sein wird, auch im Wettbewerb, wenn man jetzt schon mal vorausschaut und die Liste sich der Konkurrenz so anschaut, ohne dass Sie es bisher sehen konnten. Aber haben Sie das Gefühl, dieser Film könnte Chancen auf einen Preis haben?
Also die Arbeit mit den Bildern spricht fast für einen Preis für die Regie oder für ein Drehbuch. Das sind schon sehr starke Zugänge. Man muss ja nicht gleich immer sofort von der Goldenen Palme träumen. Aber es ist auf jeden Fall eine Stimme, Mascha Schilinski, eine Regisseurin, die sich hier etabliert hat, von der schon der New Yorker schreibt, dass sie zu den Großen der zukünftigen Autorenelite gehört. Warum nicht? Das kann man schon mal machen. Und ich denke, die Jury wird hier einen oder anderen Preis für sie bereit haben.
Wir werden es wissen in einigen Tagen dann, ob sie eine Chance hat im Wettbewerb oder auch sonst vielleicht noch Preise einheimsen kann. Also der erste deutsche Film nach vielen, vielen Jahren im Wettbewerb von Cannes, Mascha Schilinski, also dieser Film, vorgestellt von Patrick Wilinski, In die Sonne schauen, so heißt er. Und wir werden natürlich Cannes weiter beobachten, wir gehen aber auch ins Kino, ins gute alte Kino. Da schauen wir, was schon ab morgen für alle öffentlich zugänglich ist, nämlich unter anderem der neue Film eines Mannes, der 1989 noch als Nachwuchsregisseur die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat, nämlich Steven Soderbergh für Sex, Lies and Videotape. Und jetzt Jörg Taschmann, ebenso aus unserer Filmredaktion, schönen guten Abend erstmal.
Schönen guten Abend, Flatine.
Erleben wir einen neuen Film von ihm nach mehreren Dutzenden, die er auch gemacht hat, von Arthouse über Blockbuster, Erin Brockovich zum Beispiel, der Ocean's 11. Jetzt Black Bag mit Cate Blanchett und Michael Fassbender in den Hauptrollen. Das ist ein Spionage-Thriller. Was genau wird da erzählt?
Also Black Bag, das muss man vielleicht erklären, das ist immer das, wenn man über etwas nicht mehr reden will. Also die beiden von Fassbender und Cate Blanchett gespielten Geheimagenten sind auch noch miteinander verheiratet, heißen George und Catherine. Und immer, wenn der Partner nicht wissen darf, was nun der andere macht, dann sagen sie einfach nur Black Bag und darum wird dann auch nicht mehr geredet. Nun hat George Woodhouse, wie er heißt, die Aufgabe, einen Verräter zu finden. Eine Software ist geklaut worden, die könnte in die Hände der Russen Außen gelangen. Die große Politik ist im Spiel und es gibt vier Verdächtige, alles übrigens Pärchen. Und dann werden diese Pärchen zu einer Dinnerparty eingeladen und da wird dann so ein Katz und Maus und Wahrheits- und Antwortspiel gespielt. Und es ist ein ganz eleganter Thriller, wunderbar übrigens gefilmt von Pete Andrews. Das ist niemand anders als Steven Soderbergh selber. Das sind so seine kleinen Spielchen. Er filmt es immer, er macht auch immer den Schnitt. Als Cutterin nennt er sich dann Marie-Anne Bernard. Aber er ist wirklich einer der größten und innovativsten Regisseure. Und das beweist er auch diesmal mit diesem wirklich raffiniert gemachten Thriller um ein Ehepaar, das sehr liebevoll miteinander umgeht, wie wir vielleicht hier in diesem Ausschnitt mal hören können.
It's been a while since we had a traitor to dinner. At least knowingly.
We shouldn't be discussing this.
No, probably not. What's on the menu?
Fun and games.
Will there be a mess to clean up?
With any luck.
Ja, wird es am Ende eine Sauerei sein, die wir sauber machen müssen, sagt sie zu ihm, nachdem er sagt, wir werden Spiele spielen bei diesem Dinner. Also sie sagt dann auch, wie schön, endlich mal wieder einen Verräter im Haus zu haben. Das ist sozusagen diese Dinner-Vorbereitung.
Und geht es mehr um das Thrillerhafte, um das Spionagehafte, um die Spannung oder auch um diese Ehe?
Es geht, und das macht die Faszination dieses Films aus, wirklich ein bisschen um alles. Es ist ein Spionagefilm, aber kein Actionfilm. Es ist ein Thriller, aber der nicht nur auf diese Thrill-Elemente setzt, sondern das ist so ein Film, mit so einer ganz raffinierten Auflösung dann auch am Ende. Da können sich wirklich jeder Tatort-Regisseur oder Drehbuchautor drei Scheiben von abschneiden, wie raffiniert man auch Krimis auflösen kann. Und es ist dann eben auch eine Frage der Loyalität. Wie geht man um in einer Ehe, wenn man gleichzeitig Geheimdienstagent oder Agentin ist? Und wie loyal bleiben die beiden? Und man versucht dann natürlich auch, sie gegeneinander auszuspielen, weil das eine ganz große Intrige ist, in die sie da hineingeraten sind.
Die große Frage, was würde man tun für den anderen, ne?
Ganz genau, ganz genau. Mhm. Und die beiden sind auch deshalb ein Phänomen, weil sie wirklich die einzigen sind, die eben noch monogam sind. Also auch das spielt eine Rolle. Was ist Liebe letztendlich? Was ist Liebe, wenn beide Karriere machen, wenn beide Geheimnisse voneinander haben müssen, allein berufsbedingt? Und Steven Soderbergh macht daraus wirklich einen sehr unterhaltsamen Film, der eben genauso Arthouse wie auch irgendwo Blockbuster ist. Und was ich ein bisschen schockierend finde, ist, dieser Film, der teilweise wirklich ein Kammerspiel ist, der hat 60 Millionen Dollar gekostet. Das sagt sehr viel über Hollywood aus, nämlich, dass du, wenn du heute einen vernünftigen Film machen willst, eigentlich viel zu viel Geld ausgibst. Das ist einfach viel zu viel. Und Soderbergh hat auch in Interviews gesagt, wenn der Film jetzt nicht funktioniert, wird es diese Art von Kino einfach nicht mehr geben.
Also auf in die Kinos, um genau diesen Film zu sehen. Die besondere Empfehlung, der neue Film von Steven Soderbergh, also Black Bag, der Regisseur, der ja vor vielen, vielen Jahren seine Karriere begann, auch in Cannes mit der Goldenen Palme, damals mit Sex, Lies and Videotape. Und wir bleiben noch ein bisschen in Cannes. Wir reden hier viel über Cannes, über die Filmfestspiele in dieser Sendung. Haben wir am Anfang schon gemacht mit dem Kollegen Patrick Walensky, der uns den deutschen Wettbewerbsbeitrag vorgestellt hat. Und wir bleiben beim dritten Film, über den wir reden, auch immer noch ein bisschen dort. Nämlich letztes Jahr lief in Cannes ein Film aus China von Zhao Zhangge, Caught by the Tides. Und wenn man sich den Trailer so anschaut im Netz, dann fallen einem auch ganz bestimmte Versionen von berühmten Popsongs aus den 80ern auf. Deutscher Popsong aus den 80er Jahren, der wirklich um die Welt gegangen ist. Über die Qualität lässt sich sicherlich streiten, aber der hier in einer chinesischen Fassung in diesem Film zu erleben ist. Was ist das für ein Film?
Ja, also um das einzuordnen, da geht es um eine TikTok, da geht es um einen TikTok-Star. Das ist dann der Handlungsstrang, der letzte in diesem Film, der 2022 spielt. Insgesamt handelt dieser Film 23 Jahre chinesische Geschichte ab Beginn 2001 mit dokumentarischen Aufnahmen von Frauen, die einfach nur Volkslieder singen. Und es ist in gewisser Weise ein Film für Insider, die sich mit dem Werk des Regisseurs sehr gut auskennen, weil er hat zu zwei Dritteln eigentlich auf Filmmaterial zurückgegriffen, was er schon gedreht hat, was teilweise in seinen früheren Filmen schon stattgefunden hat. Und nur der letzte Teil, der 2022 spielt, wo auch dieses Genghis Khan-Lied dann auftaucht, ist neu gedreht. Das Besondere an diesem Regisseur ist, er hat eine Lieblingsschauspielerin, Zhao Tao. Jia Tao, die ist auch gleichzeitig mittlerweile seine Ehefrau geworden. Und es ist schwer, hier eine Geschichte herauszufiltern. Eine offizielle Geschichte gibt es. Es ist eine Art Anti-Liebesgeschichte, die so einen lockeren Rahmen bildet zwischen einer Frau, die als Barsängerin anfängt. Der Leiter dieser Bar verlässt sie dann irgendwann, will arbeiten gehen. Und da spielt dann auch wieder chinesische Geschichte eine Rolle, weil er an diese drei Schluchten, Talsperre versucht zu gehen, um da zu arbeiten. Dann spielt dieser Film 2006. Und am Ende spielt auch Corona eine wichtige Rolle, wenn die beiden sich dann als stark gealtert irgendwo wiedersehen und ihnen klar wird, dass ihre Zeit eigentlich vorbei ist.
Ein Film, den Sie empfehlen können?
Ich kann ihn durchaus empfehlen, weil der ist bruchstückhaft, sehr elliptisch, hat aber immer wieder diese großen Momente, die nur für sich stehen. So als großes Ganzes muss man wirklich das Werk des Regisseurs gut kennen und da muss ich auch gestehen, dass ich das nicht tue. Insofern habe ich da gewisse Lücken, aber selbst wenn man es eben nicht kennt, ist noch genug da, dass man da gerade viel über China erfährt, weil vieles an diesem Film eben auch dokumentarisch zumindest erscheint. Der ist auch in verschiedenen Formaten gedreht worden, manchmal im 4:3. Manchmal im klassischen Kinoformat. Also der bietet schon eine Menge für jeden Filmfan.
Also Caught by Details, das ist der offizielle Verleihtitel, könnte man vielleicht übersetzen mit Erwischt von den Gezeiten oder wie immer man das übersetzen möchte. Jedenfalls auch von heute an in den deutschen Kinos. Jörg Taschmann, am Ende unseres Gesprächs müssen wir nochmal Abschied nehmen von einer legendären deutschen Institution, nämlich der Deutschen Film- und Medienbewertung, die jetzt nach Jahrzehnten ihre Arbeit einstellen wird zum Ende des Jahres. 1951 gegründet, genau die, die immer diese Prädikate ausgegeben haben. Wertvoll und besonders wertvoll. Das geht zu Ende. Müssen wir jetzt trauern oder ist das einfach den Zeiten geschuldet?
Ich sehe das irgendwie zwiegespalten. Ich glaube, das hat sich ein bisschen überholt, diese Filmbewertungsstelle, wie sie früher mal hieß, die Filmbewertungsstelle in Wiesbaden, so hieß sie ja jahrelang. Die haben sich auch immer tolle Fehlgriffe geleistet. Rambo 3 wurde als wertvoll eingestuft oder Totalflops wie Green Lantern oder Kampf der Titanen. All das waren wertvolle Filme.
Das ist alles relativ, ne?
Für die einen ist es wertvoll, für die anderen nicht so sehr. Ja, genau. Gut, aber man erwartete natürlich ein bisschen mehr. Teilweise von so einer Filmbewertungsstelle. Was ich damit sagen will, ist, natürlich sind Prädikate immer irgendwo subjektiv, auch wenn es von einer Jury kommt, die sich tagelang diese Filme angeschaut hat. Aber es ist vielleicht auch in Zeiten überholt, wo es IMDb gibt, wo es Rotten Tomatoes gibt, wo es Letterboxd gibt, wo eine jüngere Generation sich ganz anders eben über Filme informiert. Da wirkt das so ein bisschen antiquiert. Was schade ist, ist, dass es nun gar nichts mehr gibt. Man hätte ja vielleicht versuchen können, das auch ein bisschen zu reformieren. Warum muss das auch immer in Hessen sein? Ich meine, so viele Jahre nach der Wiedervereinigung hätte man ja vielleicht auch mal in den Osten des Landes gehen können und da mal versuchen, vielleicht auch neue Impulse zu kriegen. Und man muss eben auch sagen, das Land Hessen, wo das angesiedelt war, war einfach nicht mehr bereit, die Defizite zu bezahlen, weil es war am Ende einfach nicht mehr genug Geld da. Und es ist eben nicht gelungen, die Kultusministerkonferenz dazu zu überzeugen, dass sozusagen alle Bundesländer das finanzieren. Das finde ich dann allerdings schon wieder sehr fragwürdig und zeigt, welchen Stellenwert Film bei uns im Land hat. Also insofern ein lachendes und ein weinendes Auge.
Ich höre, dass die Jury zumindest dann unabhängig weitermachen will. Und was ich bei der Beschäftigung mit dieser Filmbewertungsstelle, die mir natürlich bewusst war, aber ich sag mal, deren Prädikate vielleicht nicht so unbedingt leitend waren für mich, um zu entscheiden, ob man in einen Film geht oder nicht, dass wirklich nur zwei Prädikate vergeben wurden. Ne? Wertvoll und besonders wertvoll. Irgendwas Negatives gab es gar nicht.
Gab es nicht. Das hing auch damit zusammen, dass nur dann bewertet wurde, wenn Produzenten, wenn Filme selber eingereicht haben. Das hat auch Geld gekostet. Das war wohl auch ein Grund, warum immer weniger eingereicht haben. Viele gerade kleineren Verleiher oder kleineren Filme konnten sich diese Summen einfach nicht mehr leisten. Und dann am Ende leer auszugehen, da war wohl das Risiko auch zu hoch. Also es war einfach ein Modell, was irgendwo überholt war. Leider hat man sich keine Gedanken gemacht, wie man das vielleicht an die Zeiten heute ein bisschen anpassen könnte.
Also das Ende der Filmbewertungsstelle zum Ende des Jahres. Und wenn wir jetzt diese Prädikate einfach mal nehmen, würde ich sagen, ne, also eigentlich für beide Filme, die wir vorgestellt haben, die jetzt in den Kinos starten, nehmen wir einfach, oder? Besonders wertvoll, wollen wir das sagen?
Die könnte man alle beide als besonders wertvoll und vielleicht den Soderbergh als ein bisschen wertvoller bezeichnen.
Extrem besonders wertvoll vielleicht. Steven Soderbergh, also der neue Film von ihm, Black Bag, und der Film Caught by the Tides aus China. Jörg Taschmann hat diese Filme vorgestellt. Vielen Dank.
Sehr gern.
Regierungsunabhängige Organisationen gehören dazu, sind wichtiger Teil einer demokratischen Öffentlichkeit. Und dort, wo ihre Arbeit eingeschränkt werden soll, weil sie vielleicht politisch nicht passen, dort heißt es genauer hinschauen und aufmerksam werden. Ungarn, mal wieder, kann man ja sagen, seit Jahren versucht der, na, man kann ihn schon Autokraten nennen, Orbán, das Land auf seine Partei und seinen Machtapparat auszurichten. Und das versucht er nun zu verschärfen, seine Politik mit einer Gesetzesvorlage, die demnächst im Parlament zur Abstimmung steht. Und wenn sie durchkommt, und danach sieht es bei den Mehrheitsverhältnissen aus, dann hätte das auch Konsequenzen für die Kulturwelt. Über all das rede ich mit Silke Hane, unserer Korrespondentin. Was genau hat Orbán vor, wenn er ja die regierungsunabhängigen Organisationen im Auge hat?
Also ich denke, es geht im Kern darum, die Arbeit der Zivilgesellschaft zu behindern und sie auch ein Stück weit mundtot zu machen oder noch mundtoter, als sie vielleicht eh schon ist. Übrigens nicht nur NGOs, das können auch wahrscheinlich Unternehmen sein. Es ist noch nicht so ganz klar, weil das Gesetz sehr weit gefasst ist. Das Ganze geht so, das sogenannte Amt für Souveränitätsschutz soll künftig Organisationen, welcher Art auch immer, auflisten, die ausländische Gelder erhalten. Und wenn diese Organisationen dann als Bedrohung für die ungarische Souveränität eingestuft werden, dann greifen extrem strenge Regeln und Strafen, im Prinzip vergleichbar mit dem Anti-Geldwäsche-Gesetz. Also die Bankkonten der Organisationen werden dann überwacht. Gelder aus dem Ausland können auch blockiert werden. Behörden dürfen die Räumlichkeiten der Organisationen betreten, Datenträger prüfen. Und nimmt eine Organisation Geld aus dem Ausland an in dieser Situation, dann muss sie das 25-fache als Strafe an den Staat zahlen, was dann eben auch existenzgefährdend sein kann. Denn wer das innerhalb von 15 Tagen nicht berappt, diese Organisationen müssen dann quasi, ja, werden dann liquidiert.
Und welche Organisation würde das betreffen?
Also ich denke, da geht es zum Beispiel um Vereine oder Organisationen, die sich für die Rechte der LGBTQI-Gemeinschaft einsetzen. Das würde wahrscheinlich schon reichen, weil ja zum Beispiel ein Kriterium ist, dass sich Organisationen gegen die biologischen Geschlechter richten oder gegen den Vorrang der Ehe gerichtet sind. Unterm Strich kann man wahrscheinlich sagen, einfach jede Organisation, jeder Verein, vielleicht auch Kultureinrichtungen, die auch nur ansatzweise etwas sagen oder machen, was sich eben gegen Orbáns Regierung richtet oder vermeintlich richtet, die alle müssen fürchten, auf dieser schwarzen Liste zu landen. Das könnte zum Beispiel auch bestimmte unabhängige Medien treffen, wenn sie als Vereine organisiert sind, wahrscheinlich auch, wenn sie als Unternehmen organisiert sind. Aber wie man schon an meinen Formulierungen merkt, das sind ja völlig unscharfe Kriterien. Also zum Beispiel steht da auch die Verletzung der christlichen Kultur Ungarns als Kriterium, um so eingestuft zu werden, mit im Gesetzentwurf. Was soll das sein? Ja, wer bestimmt das? Das ist auch schon in früheren Gesetzen von Fidesz immer gerne offen gelassen worden, solche Formulierungen, um einfach möglichst willkürlich mit dem Gesetz umgehen zu können, muss man, glaube ich, so klar sagen.
Inwieweit funktioniert der Rechtsstaat in Ungarn noch, dass diese Organisationen dagegen rechtlich vorgehen können?
Naja, das war ja eins der ersten Dinge, die Orbán gemacht hat, das Verfassungsgericht, ursprünglich nach deutschem Vorbild aufgebaut, enorm zu schwächen. Seit 2010 regiert der Orbán mit einer Zweidrittelmehrheit und die Eingriffe in die Unabhängigkeit der Justiz, das war so mit eins seiner ersten Projekte. Und ja, ich glaube, da stehen die Chancen sehr schlecht. Ich gehe allerdings davon aus, dass die EU-Kommission Ungarn auch für dieses Gesetz mal wieder verklagen wird. Und dass es dann vielleicht im Zuge dessen zurückgenommen werden muss, wenn der Gerichtshof der Europäischen Union da zu einem Urteil kommt. Aber das kann natürlich dauern.
Und man hat ja auch gesehen, wie Ungarn mit bestimmten europäischen Beschlüssen oder womöglichen Strafen umgeht. Nämlich das in großen Teilen weitestgehend zu ignorieren, oder?
Ja, auch das ist mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen. Also das ist ja mittlerweile so, dass die EU deswegen auch sehr viele Gelder an Ungarn, also Milliarden, an EU-Zahlungen für Ungarn eingefroren hat, weil Ungarn eben Strafgelder nicht zahlt, ganz einfach.
Und können diese unabhängigen Organisationen irgendetwas tun, das ja vielleicht diese Regelung umgeht, indem man eben vielleicht ausländische Gelder anders bekommt oder vielleicht sogar phasenweise darauf verzichten kann? Gibt es Möglichkeiten?
Die gibt es bestimmt. Also ein Beispiel aus dem Medienbereich fällt mir ein, eine Medienplattform, die Osteuropa, Zentralosteuropa übergreifend arbeitet und mittlerweile zum Beispiel in Polen sitzt und einfach aber auch über Ungarn berichtet, was ja in Zeiten des Internets jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert ist. Also einfach den Sitz ins Ausland zu verlagern, sicherlich, das funktioniert. Das erinnert natürlich jetzt schon sehr stark auch an russische Journalisten, die das Land dann irgendwann verlassen haben. denn das bedeutet ja dann gleichzeitig, dass die Leute vielleicht auch eben nicht mehr vor Ort sind. Das wäre jetzt so eine Möglichkeit, die mir einfällt. Und ansonsten ist ja noch unklar, wie sich das Gesetz jetzt konkret auswirkt. Also das muss man auch mal ein bisschen abwarten. Bei Orban ist auch immer so ein Ticken Show dabei. Und wie das Gesetz dann wirklich, wie streng das ausgelegt wird, wird sich dann zeigen. Und ist eben auch eine Frage, ob es auf europäischer Ebene noch gestoppt werden kann.
Warum kommt diese Initiative von Orban und seiner Partei gerade jetzt?
Ungefähr in einem Jahr ist in Ungarn die nächste Parlamentswahl und aktuell steht Orban innenpolitisch ziemlich massiv unter Druck. Es gibt eine Partei, die seit Monaten in den Umfragen vor der Fidesz liegt. Das ist die Partei Tisza vom ehemaligen Fidesz-Politiker Peter Madjer. Und das ungarische Wahlrecht ist extrem mehrheitsbildend. Das ist bis jetzt eben der Fidesz immer zugute gekommen. Und jetzt könnte es einer anderen Partei zugute kommen. Und wenn es so bleibt, dann könnte zumindest im Parlament nächstes Jahr ein Machtwechsel stattfinden. Das ändert natürlich nichts daran, dass die Fidesz sich mittlerweile in alle Strukturen des Staates reingefressen hat und da wahrscheinlich auch noch Macht ausüben kann. Aber zumindest mal im Parlament könnte die Mehrheit eben weg sein. Und Orban steht da unter Druck und macht jetzt eben massiv Wahlkampf. Und das funktioniert bei solchen Populisten wie Orban eben immer auch über solche Dinge wie äußere Feinde zu kreieren.
Gibt es eigentlich noch so etwas, das fragen sich vielleicht viele auch von außen, nach vielen, vielen Jahren Fidesz-Mehrheit und Fidesz-Regierung und diesem autoritären Ansatz von Orban, noch so etwas wie einen zivilgesellschaftlichen Widerstand, vielleicht auch gerade auch in der Kulturszene zum Beispiel, dass man so etwas eben versucht zu verhindern, dass man widersteht?
Ja, ich glaube, das wird in einem europäischen Land wie Ungarn, wo ja auch einfach extrem viele Menschen ausgewandert sind, zumindest phasenweise die EU sehr gut kennen, sicher auch als Europäer und dem Westen zugehörig verstehen, immer geben Menschen, die nach Freiheit streben, ob das jetzt Kulturschaffende sind oder eben Journalistinnen und Journalisten und natürlich auch Menschen, mir fällt da das Helsinki-Komitee ein, was mal für den Friedensnobelpreis nominiert war aus Budapest, solche Organisationen und andere NGOs. Ich glaube, das ist, hoffe ich zumindest, nicht tot zu kriegen.
Silke Hane, unsere Korrespondentin, also über die Pläne in Ungarn der Orbán-Regierung, dort die Arbeit von regierungsunabhängigen Organisationen einzuschränken. Und ein Mann, der nicht gerade Vorschusslorbeeren bekommen hat, ist Wolfram Weimer, der neue Kulturstaatsminister im Kabinett von Friedrich Merz. Ihm wurde ja vorgeworfen, diesem Wolfram Weimer eine rechtskonservative Agenda zu fahren und die liberalen Tendenzen der Kulturszene nicht anzuerkennen. Heute gab es jedenfalls seinen ersten Auftritt im Bundestag als Kulturstaatsminister, wo er auch ein paar Sätze gesagt hat, die vielleicht schon mal einen ersten Eindruck ermöglichen, was ihn leitet.
Demokratie setzt die freie Debatte voraus. Wir müssen darum alles tun, um die Räume des Diskurses weit zu halten und die Medienvielfalt zu stärken. Geleitet wird die Kultur- und Medienpolitik der nächsten Jahre von einem einfachen Grundmotiv Friedrich Schillers, nämlich dem, wonach die Kunst eine Tochter der Freiheit ist. Deswegen sollte Politik auch nicht versuchen, Kultur und Medien zu instrumentalisieren, sie für unsere Zwecke, übrigens auch wohlgemeinte, einzuspannen. Kultur darf keine subventionierte Assistentin des Staates sein. Sie ist auch keine Platzanweiserin der politischen Korrektheit. Sie ist kein NGO mit Orchester und Museum.
Wolfram Weimer, der neue Kulturstaatsminister, heute im Bundestag.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Renate Steininger.
Vor einigen Tagen machte in den USA die Entlassung der Leiterin der Kongressbibliothek international Schlagzeilen. Als Grund hatte Präsident Trump unangemessene Bücher in der Kinderabteilung angegeben. Jetzt stellt sich der Deutsche Bibliotheksverband hinter Carla Hayden. Die Präsidentin Sabine Romilius sagte, die Kündigung sei ein direkter Angriff auf die Unabhängigkeit der Büchereien. Da diese Informationen bereitstellten, hätten sie eine zentrale Funktion für die Willensbildung in der Demokratie. Carla Hayden setzte sich in ihrem Amt für Gleichberechtigung, Diversität und Inklusion ein. Sie war die erste schwarze Frau, die die Library of Congress in Washington D.C. leitete. Die öffentlich zugängliche Bibliothek ist eine der größten der Welt. Die English National Opera in London bekommt einen neuen Chefdirigenten. André de Ridder wird 2027 als Generalmusikdirektor am Theater Freiburg aufhören und nach London wechseln. Der Freiburger Bürgermeister Horn sprach von einem beeindruckenden Schritt zu einem der renommiertesten Opernhäuser der Welt. Der 1971 geborene De Ridder ist seit 2022 in Freiburg engagiert. Zuvor war der Deutsche künstlerischer Direktor von Musica Nova Helsinki. 2018 wurde er mit dem Royal Philharmonic Society Award für seine Arbeit beim Londoner Spitalfields Festival ausgezeichnet. Anfang des Jahres kam es zu einer mysteriösen Diebstahlserie auf Berliner Friedhöfen und in Parks. Bronzen, Steinreliefs und historische Zäune verschwanden im großen Stil. Nun hat das Berliner Landeskriminalamt die mutmaßliche Diebesbande ausgehoben. 40 Objekte im Wert von 170.000 Euro wurden dabei sichergestellt. Die Ermittler wurden auch in Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen fündig. In Berlin nahmen sie den mutmaßlichen Kopf der Bande fest. Zwei weitere Verdächtige sind auf der Flucht. Das Trio soll sich auf Bronzeskulpturen spezialisiert haben. Auch eine Kirchenglocke war dabei. Der dreifache Oscar-Preisträger Robert Benton ist tot. Er wurde 92 Jahre alt. Benton hatte bei dem Film Kramer gegen Kramer aus dem Jahr 1979 Regie geführt und das Drehbuch verfasst. Dafür wurde er mit zwei Oscars ausgezeichnet. Das von Kritikern gefeierte Scheidungsdrama gewann auch die Oscars für den besten Film sowie für die schauspielerischen Leistungen von Dustin Hoffman und Meryl Streep. Robert Benton arbeitete in seiner langen Karriere auch mit Filmgrößen wie Nicole Kidman, Gene Hackman, Anthony Hopkins und Morgan Freeman zusammen.
Renate Steininger mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. 10 Milliarden Umsatz pro Jahr in Deutschland. Das ist die Computerspielbranche, die Gamesbranche. Also viel Grund, sich zu feiern. Heute Abend gab es eine große Gala. Der Deutsche Computerspielpreis, der wichtigste seiner Art, vergeben. Der wichtigste Preis der gesamten Gamesbranche wird überwiegend vom Bund finanziert im Rahmen einer Art Gamesförderung. Kann man ja auch so bezeichnen. 800.000 Euro wurden da heute Abend verteilt bei einer Gala. Und für uns war Hagen Terschüren dabei. Schönen guten Abend.
Hallo.
Der direkt hier ins Studio gekommen ist. Wie selbstbewusst zeigte sich eigentlich die Szene? Also wir haben ja hier zwei Faktoren. Ne? Der wirtschaftliche Faktor ist groß, auch wenn es vielleicht nicht immer nur nach oben ging in den letzten Jahren. Und das Kulturelle ist ja auch sehr wichtig bei Games. Also was haben Sie für einen Eindruck gewonnen heute Abend?
Es war heute schon ziemlich selbstbewusstes Auftreten, auch tatsächlich mit dem Regierungswechsel, weil auch im Koalitionsvertrag festgehalten wurde, Games sollen besser gefördert werden. Also Videospiele sind betont worden im Koalitionsvertrag. Man merkt, dass da so ein richtiger Aufwind in die Branche zu kommen scheint.
Was für Spiele wurden denn jetzt ausgezeichnet?
Das war ein ziemlich breites Spektrum eigentlich. Also es wurden insgesamt 15 Preise verteilt. Das Spiel des Jahres, das ging an Enshrouded, das war ein 100.000 Euro Preisgeld. Das ist so ein Survival-Rollenspiel. Das ist ein relativ angesagtes Genre. Das machen auch andere Länder solche Sachen. Aber dann ging zum Beispiel auch ein Preis an das Team hinter Lonely Mountain Snow Riders, wo man in so einer Art Diorama Schienenhügel runterfährt und es ist gleichzeitig schwer, aber auch schön. Oder die beste Story für ein Videospiel, die hatte Vampire Therapist. Das ist ein Spiel, da spielt man einen über 200 Jahre alten...
Also Vampirtherapeut.
Vampirtherapeut. Ja? Okay. Man spielt einen über 200 Jahre alten Cowboy-Vampir, der in einem Leipziger Kink-Club andere therapiert.
Also warum
ist,
auch nicht?
Genau, es ist... Und dieser ziemlich wilde Mix, der hängt auch mit der Struktur zusammen, die wir hier in Deutschland haben. Cyrus Nemati, der Macher hinter Vampire Therapist, der hatte das in seiner Dankesrede so gesagt.
Making a game like Vampire Therapist is a tough sell in today's industry.
Also er spricht darüber, wie schwer es ist, heute ein Spiel wie Vampire Therapist überhaupt zu entwickeln. Auf Investoren- oder Verlagsseite kann man ja nicht kommen und sagen, ich mache ein Spiel über einen Vampirtherapeuten, das finanziert ihr mir einfach. Und dann spricht er über die Situation in seinem Heimatland in den USA, wo Kulturförderung komplett abhanden gekommen ist heute. Und dass es überhaupt erst in Deutschland möglich ist, solche besonderen, auch kulturell anspruchsvollen, wenn auch ein bisschen weirden Spiele zu kreieren. Und das war irgendwie sehr inspirierend, sowas zu hören. Die Stärke von so einer Kulturförderung zu hören. Und das passt auch so ein bisschen zusammen damit, dass Dorothee Bär sich das Thema in ihr Ministerium geholt hat,
um da weiter Förderung zu machen. Ministerin und die ja auch mal Digitalstaatssekretärin war.
Genau.
Und Games-Freundin ist.
Richtig. Ne? Sie hat sogar darüber gescherzt, dass sie überlegt, ob man noch Games mit in den Titel holen soll von dem Ministerium. Also das Thema ist ihr wirklich.
War sie heute Abend da?
Sie war heute Abend da. Sie hat die Laudatio gehalten für das beste Spiel. sehr selten bei einer Preisverleihung, dass aus der Politik die beste Laudatio des Abends kommt. Also die spricht auch die Sprache der Branche. Und man merkt, dass die Wirtschaft liebt sie, weil sie sich da wirklich für einsetzt, dass das besser wird. Weil es ist in Deutschland manchmal bis zu 30% teurer, als im Ausland Spiele zu produzieren. Man muss aber auch sagen, die wirklich artsy, queere Szene, die auch Games macht, die wirklich künstlerisch anspruchsvollen, die ist natürlich auch wieder so ein bisschen skeptisch bei Dorobert, weil die natürlich CSU-Politikerin häufiger mal homophobe Äußerungen von sich gegeben hat. Also da haben wir so den Zwiespalt zwischen Wirtschaft und Kultur, wo sie sich beweisen muss, dass sie wirklich die ganze Szene mitnehmen kann und hier so einen Aufschwung verpassen.
Games ist ja nun mal tatsächlich eben genau beides, ne? Was wir schon erwähnt haben. Es ist zum einen natürlich ein Wirtschaftsfaktor, aber eben auch eine kulturelle Größe. Und wenn wir so kulturelle sprechen, dann erhoffe ich mir ja, also ich meine, ein gutes Game braucht ja auch eine gute Dramaturgie. Wie war eigentlich dieser Abend? Wie war die Verleihung?
Ich merke schon, es fällt mir schwer, nett zu bleiben, muss ich mal. Also es war wirklich sehr schwer. Also moderiert hat den Abend Katrin Bauerfeind und Uke Bosse. Eine Laudatio kam unter anderem auch von Ruth Moschner. Und das sind alles große Namen und die mögen privat auch Spiele spielen. Aber die sind einfach nicht Teil der Szene. Die sprechen nicht die Kultur. Das war wie so ein Fernsehpreis, die Rede. Das hatte nichts mit der Gaming-Kultur zu tun, sondern so ein Anbietern an den Mainstream. Dabei hören wir, Spiele, das sind 10 Milliarden, das sind 10 Milliarden Euro-Industrie. 50% der Deutschen geben an, dass sie Videospiele spielen. Warum stärkt man nicht die Kultur? Hört Leute aus der eigenen Szene da rein? Und ich fand das so schön, dass man das auch so betonen kann. Es wurde heute auch der Spieler des Jahres prämiert. Das war der Streamer Steinwallen und der hatte das hier gesagt.
Ich glaube, zwischen uns ist da eine große Gemeinsamkeit dahingehend, dass viele von euch auch sagen, so wie ich, Spiele sind nicht nur Spiele, so wie Gedichte nicht nur Gedichte sind oder Filme nicht nur Filme sind, sondern sie können viel mehr sein. In ihnen können wir uns über uns selbst verständigen, wo wir herkommen, wer wir sind, wer wir sein wollen, wo wir hingehen wollen. Spiele können ganz tolle Geschichten erzählen, die liebe ich besonders und im besten Falle lassen sie Geschichten erst entstehen bei uns beim Spielen und das macht sie so großartig. Vielen Dank, dass ihr für uns diese Welten erschafft. Dankeschön.
Und ich fand, das hat er so schön zusammengefasst, dass es eben, Spiele sind keine Bücher, Spiele sind keine Filme, die sind ihr eigenes Medium mit den eigenen Stärken, eigenen Schwächen. Wo hat man das sonst, dass man Teil des Mediums ist, mitgestaltet, wie eine Welt aussieht? Und ich würde mir wünschen, dass dieses ganze Drumherum des Preises eben auch genau das zeigt. Das war auch ganz lustig, wieder der Verweis auf Dorothee Bär und ihre Laudatio, die so einen Seitenhieb gemacht hat auf die Streamer von PietSmiet, die auf Twitch, so einem Livestreaming-Plattform, haben die den Preis begleitet und sie hat eine Referenz darauf gemacht. Also es gibt Leute, die das verstehen und wie gesagt, es ist sehr merkwürdig, dass das aus der Politik kommt, die Sprache, und nicht von den Leuten, die vom Preis eingekauft werden, um die Preise zu verleihen.
Also die Verleihung selber war eher eine Enttäuschung, aber das Bild, was sich da ergeben hat von der deutschen Computerspielebranche, von der Gamesbranche, glaube ich, war durchaus ein überzeugendes, oder, was sie da hatten?
Auf jeden Fall. Und ich finde, man kann ganz viele der Spiele auch gut anspielen. Das ist auch wieder der Vorteil dieser deutschen Branche mit den eigenen Spielen. Die sind alle gar nicht so teuer. Die kosten häufig nur 20, 30 Euro. Und da kann man auch wirklich mal reinspielen und sehr viel Spaß mit haben und auch wirklich neue Erzählstränge, Strukturen lernen.
Hagen Teschön über die deutsche Gamesbranche, die also heute Abend sich selbst auch gefeiert hat. Und wir haben es gehört, auch viel Bundesmittel wurden da verteilt. Hunderttausende Euro bei diesem Computerspielepreis in Berlin, der da vergeben wurde. Vielen Dank.
Gerne.
Und jetzt geht es uns um zwei sehr berühmte Schriftsteller, die eigentlich mal befreundet waren, aber sich dann tatsächlich eines Tages kloppten. Und ja, dabei ging die Freundschaft natürlich auch kaputt. Eigentlich zwei Männer, die sich immer gegenseitig bewundert haben, die beide den Literaturnobelpreis bekommen haben, nämlich Mario Vargas Llosa, der Peruaner, und Gabriel García Márquez, der Kolumbianer. Und die sehr wechselvolle Freundschaft war es ja mal phasenweise, oder zumindest das Verhältnis der beiden. Das ist Thema eines Buches von Jane Bailey, der ein Buch über das Ende dieser berühmten Freundschaft geschrieben hat. Die Genies, als die deutsche Übersetzung, erscheint am Donnerstag. Und Tobias Wenzel hat das Buch gelesen und mit dem Autor gesprochen.
Ich wollte unbedingt wissen, wie der Faustschlag zu erklären ist, den Vargas Llosa García Márquez 1976 in einem mexikanischen Theater verpasst hat.
Aus seiner Wahlheimat Florida zugeschaltet, erzählt Jaime Bailey, was ihn zu seinem Roman Die Genies inspiriert hat. Seine Neugier. Wieso endete die Freundschaft der beiden Großliteraten so brutal? Schon vor vielen Jahren begann Bailey mit der Recherche. Vargas Llosa verweigerte ihm die Auskunft.
García Márquez se rió.
García Márquez hat gelacht und gesagt, sprich mit meinen Freunden. Über die Jahre habe ich dann nach und nach mit seinen besten Freunden darüber gesprochen. Und alle haben mir gesagt, Mario Vargas Llosa habe Gabriel García Márquez aus Eifersucht geschlagen.
Hat García Márquez versucht, mit Patricia Vargas, der Ehefrau von Mario Vargas Llosa, zu schlafen, nachdem der sie mit den drei Kindern 1974 wegen eines jungen peruanischen Models vorübergehend verlassen hatte? Geschickt fächert Bailey in diesem Roman das Leben dieser beiden Giganten der lateinamerikanischen Literatur auf. 1967 lernen sie sich in Caracas persönlich kennen, werden enge Freunde und leben 4 Jahre als Nachbarn in Barcelona. Im Roman wirkt der Kolumbianer García Márquez sympathischer. Vargas Llosa erscheint als egoistischer Macho mit Doppelmoral. Aber auch als jemand, in dessen Faustschlag gegen García Márquez sich die schwere körperliche Gewalt widerspiegelt, die Vargas Llosa als Kind von seinem Vater erfahren hatte. Genauso wie Jaime Bailey.
Ich hatte das Pech, dass mein Vater mein Feind war. Wir beide, Mario Vargas Llosa und ich, haben unter Vätern gelitten, die nicht wollten, dass wir Schriftsteller werden. Ich habe in Vargas Llosa immer eine Art Licht der Inspiration gesehen, weil er es geschafft hatte, die durch den Vater erfahrene Gewalt zu überwinden und den ungleichen Kampf mit ihm zu gewinnen. Das hat mir sehr geholfen.
Im Roman allerdings demütigt Vargas Llosa seinen Vater, mittlerweile ein Kellner in Los Angeles, so sehr, dass man Mitleid mit dem Vater bekommt. Bailey unterstützte Vargas Llosa, als der Präsident Perus werden wollte. Beide machten sich für hochproblematische rechte Politiker stark. Vargas Llosa feierte seinen 80. Geburtstag mit dem Kolumbianer Álvaro Uribe Vélez, während dessen Präsidentschaft das Militär tausendfach Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hatte. Bailey nannte Uribe trotzdem einen Helden unserer Zeit. Hätte er dafür nicht auch ein blaues Auge verdient?
Das ist eine gute Frage. Ja, dafür hätte ich ein blaues Auge verdient, aber nicht nur dafür.
Mittlerweile sei er, Jaime Bailey, in Lateinamerika ein Star, vom Schaden schockiert, den äußerst rechte Politiker wie Trump angerichtet hätten. Nun stehe er auf der Seite der Schwächsten und sei progressiv links. Noch weiter links, nämlich Kommunist, war einst Vargas Llosa. Vielleicht verstand er sich auch deshalb anfangs so gut mit García Márquez, dem Freund Fidel Castros, als sich die beiden Schriftsteller 1967 persönlich kennenlernten.
Pero 9 años después, Vargas Llosa ha dejado de ser comunista.
9 Jahre später ist Vargas Llosa kein Kommunist mehr. Außerdem ist der berühmtere und erfolgreichere Autor der beiden, das Genie, fast ein Gott, nicht mehr Vargas Llosa, sondern García Márquez. Deshalb könnten sich in diesem Faustschlag viele Gefühle vermengt haben. Nicht nur, du wolltest mit meiner Frau schlafen, sondern auch, du hast die Sache der Freiheit verraten. Du bist ein Lakai Fidel Castros. Und vielleicht hat Mario auch einen gewissen literarischen Neid empfunden.
Bailey vermutet in seinem Roman, letztlich beruhe die handgreifliche Auseinandersetzung, die die Freundschaft beendete, auf einem Missverständnis. Bleibt die Frage, ob Vargas Llosa und García Márquez Bailey für dessen, wie er selbst sagt, etwas respektlosen Roman »Die Genies« ein blaues Auge verpasst hätten.
No, García Márquez no me hubiera puesto un ojo morado.
Nein, García Márquez hätte mir kein blaues Auge verpasst. Aber Vargas Llosa hätte vielleicht auch mich geschlagen, wenn ich diesen Roman schon vor 30 Jahren geschrieben hätte. Ich hatte das Glück, dass beim Erscheinen des Buchs Mario schon zu alt war, um mich zu schlagen.
Tuve suerte que ya Mario estaba muy mayor para pegarme.
Der peruanische Schriftsteller Jaime Bailey, also über seinen Roman Die Genies, über eine, wie soll man sagen, sehr ungewöhnliche Freundschaft zwischen zwei Literaturnobelpreisträgern aus Südamerika, die dann irgendwann beendet war nach einer Situation der Gewalt. Am Donnerstag erscheint dieses Buch auf Deutsch, übrigens übersetzt von Willi Zurbrücken bei DTV. Und wir schauen in die Feuilletons vom 15. Mai. Das tut hier Charlotte Weinreich.
Die Linke bekommt dieser Tage viel Aufmerksamkeit, aus verschiedenen Gründen. Einer davon ist die Entscheidung der Partei für eine bestimmte Israel-Position, die anders lautet als die in Deutschland weit verbreitete Definition von Antisemitismus. Dafür gab es viel Kritik, zum Beispiel vom Zentralrat der Juden. Im Interview mit der Frankfurter Rundschau verteidigt die jüdische Philosophin Susan Neyman den Beschluss. Endlich hat sich eine deutsche Partei getraut, das offizielle Verständnis von Antisemitismus zu hinterfragen, erzählt sie. Und weiter. Es geht um die Frage, ob aus der historischen Verantwortung gegenüber den Verbrechen der Shoah zwingend eine politische Solidarität mit jeder israelischen Regierung folgt. Die Linke hat sich, mutig wie ich finde, dagegen entschieden. Man kann die Erinnerung an die Verbrechen der Nazis ernst nehmen, ohne sich damit automatisch mit einer Besatzungspolitik gemein zu machen, die grundlegende Menschenrechte verletzt. Susan Neyman in der Frankfurter Rundschau. Jetzt zu einem Mann, für den das Thema Antisemitismus zentral sein wird, der aber auch immer noch viele Fragezeichen in der Kulturwelt hinterlässt. Wolfram Weimer, der neue Kulturstaatsminister. In der Zeit berichtet Martin Machowetz über seine ersten Tage im Amt und gibt dabei zumindest ein paar Antworten auf die Frage, wofür Weimar eigentlich steht. Schon vor Amtsantritt gab es Protestposts von Schauspielern und Musikerinnen, sogar eine Petition. Ich hätte Debatten erwartet, aber nicht, dass es so einseitig wird, wird Weimar zitiert. Ich bin keiner, der Kulturkampf macht. Ich will für die Kultur kämpfen. Was an seinem Image ist richtig, fragt Machowetz und Weimar antwortet, dass ich von konservativen Werten überzeugt bin, der Treue zur Familie, dass ich die Marktwirtschaft für das bessere System halte. Die Kettensäge gehört aber nicht in meine Werkzeugsammlung. Trotz solcher Beteuerungen wurde der Staatsminister beim diesjährigen Deutschen Filmpreis als Unehrengast empfangen. Mit dieser Wortneuschöpfung fasst Machowetz treffend die Szenen zusammen, die sich dort abspielten. Eine davon beschreibt er folgendermaßen. Der rote Teppich vor der Verleihung des Filmpreises. Eine Mitarbeiterin des Tagesspiegels fragt die Schauspielerin Iris Berben, ob die Kulturpolitik jetzt nach rechts rücke. Berben sagt, man könne ihm doch jetzt erstmal eine Chance geben. Die Interviewerin entgegnet, ich bewundere ihren Optimismus. Nah dran an Wolfram Weimar, Martin Machowetz in der Zeit. Und noch eine Personalie beschäftigt die Feuilletons. Stefan Raab. Der Entertainer kümmert sich in diesem Jahr wieder um den Eurovision Song Contest, als Mentor für das Geschwisterpaar Arbor und Tünner, die für Deutschland antreten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet über eine dazu passende ARD-Doku, die bereits in der Mediathek läuft. Mein ESC. Chefsache Arbor und Tünner. Der Titel klingt weniger kreativ als vielmehr wie eine typische Raab-Ansage. Peter Philipp Schmidt hat sich alle Folgen für die FAZ angeschaut. Raab kann ESC, auch nach mehr als 10 Jahren Abstinenz weiß er zu begeistern, räumt er ein. Doch wer hofft, der TV-Legende näher zu kommen, wird enttäuscht. Der Chef Stefan Raab bleibt unantastbar in der Dokumentation. Im Tagesspiegel geht Gerrit Bartels etwas härter mit Stefan Raab ins Gericht und bezeichnet ihn, in einem Atemzug mit Thomas Gottschalk, als TV-Auslaufmodell. Raab sei gut beraten gewesen, sich 2015 völlig vom TV-Bildschirm zurückzuziehen. Auch für den Song hat Bartels nicht viel übrig. Baller von Abo und Tinner ballert zwar einigermaßen, aber eine gewisse Belanglosigkeit lässt sich nicht verkennen. Der Subtext des Songs ist ein müder, von Originalität keine Spur. Naja, spätestens nach dem großen Finale am Wochenende werden wir wissen, ob es sich beim ESC ausgeraabt hat.
Charlotte Weinreich aus den Feuilletons vom 15. Mai. Und das war schon Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast.